Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Carsten Kluth, ich bin Chefvolkswirt bei AMM Warburg in Hamburg und zuständig auch hier für die Vermögensverwaltung.
Herr Kluth, das ist die Woche vor Weihnachten, die Zeit, in der man ein Fazit für das Jahr zieht. Das wollen wir jetzt auch tun. Ich habe mir einige Aussagen des Jahres von Ihnen angeschaut. Aber bevor wir darauf eingehen, was Sie denn mit Blick auf das Jahr gesagt haben, jetzt erstmal mit Blick auf das Jahr zurück. Wie ist Ihr Fazit für 2022?
Mein Fazit für 2022, ich würde mal sagen, es kommt dann doch fast alles anders, als man denkt. Also ich würde mal sagen, im Vergleich zu den Prognosen von vor 12 Monaten, ich habe mir die auch mal angeguckt, würde ich sagen, ist nicht so sonderlich viel eigentlich aufgegangen.
Ja, genau so ist es. Dann wollen wir doch gleich mal starten mit einigen Prognosen. Ich habe mir Ihren Jahresausblick bei uns angeschaut, beziehungsweise das Interview, mit dem wir aufs Jahr geschaut haben. Und Sie hatten gesagt, 2022 wird ein überdurchschnittlich gutes Wachstumsjahr werden. Die Weltwirtschaft wird um etwa 6% zulegen können. Jetzt muss man aber auch sagen, 6 Wochen später kam natürlich der russische Überfall auf die Ukraine und damit die Zeitenwende, das Wort des Jahres. Jetzt ist aber weder Russland noch die Ukraine und vermutlich nicht mal Europa so wesentlich für die Weltwirtschaft. Was also lief so sehr anders, als Sie das noch Anfang Januar dachten?
Ja, vielleicht mal vorweggeschickt, Weihnachten ist ja auch nicht die Zeit der Wünsche. Da wünscht man sich ja eigentlich, dass man mit solchen Aussagen gar nicht mehr konfrontiert wird. Deshalb mit dem nötigen Ernst zurück. Klar, wir waren schon der Ansicht, dass vor 12 Monaten eigentlich die Rahmenbedingungen noch so positiv aussahen, dass wir geglaubt haben, eben so wachstumstechnisch müsste 2022 eigentlich alles in Butter sein und die Frühindikatoren waren noch auf guten Niveaus, auf hohen Niveaus. Wir hatten geglaubt, dass eigentlich insbesondere auch so die deutsche Wirtschaft noch über ordentlich Nachholbedarf verfügen sollte, weil letztendlich das Jahr 2021 war vom Wachstum, gerade was Deutschland anging, ja auch schon nicht so positiv gelaufen, wie das viele erwartet hatten, aufgrund von Lieferverzögerungen. Und da war eigentlich eine der Annahmen gewesen, okay, also das Thema Corona tritt in den Hintergrund, die Lieferverzögerungen werden sich so nach und nach auflösen. Das heißt also, die Vor-Corona-Normalität mehr oder weniger, so in Anführungszeichen, würde zurückkommen und dementsprechend dann auch dafür sorgen, dass all das, was noch an Nachholpotenzial da ist, dann auch gehoben werden könnte. Ja, jetzt wissen wir, kam alles dann doch anders. Ich glaube, natürlich hat da der Krieg schon eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Wir haben auch gesagt, natürlich ist jetzt Deutschland und Europa jetzt nicht der Nabel der Welt, aber letztendlich war natürlich die Erwartung eben auch ja nicht nur, dass sich das positiv für die deutsche Wirtschaft und für Europa auswirken würde, dieses Szenario, sondern insgesamt, also dass wir für die USA ein stärkeres Wachstum sehen würden, dass wir insbesondere natürlich auch in den Schwellenländern, in China vor allen Dingen, gute Rahmenbedingungen haben würden. Und muss man sagen, vor 12 Monaten war das eine schöne Prognose, aber auch aus heutiger Sicht ein ordentlicher Mist.
Ja, wobei auch dieser Ukraine-Krieg von Ihnen vorerst etwas anders gesehen wurde. Sie hatten noch am 21. Februar, also ganz kurz vor dem 24., diesem Überfall, gesagt, wir haben nach wie vor eine relativ hohe Aktienquote. Bei allen Vorbehalten und negativen Implikationen, die eine negative Auseinandersetzung mit sich bringt, gehen wir davon aus, dass das positive wirtschaftliche Umfeld, selbst wenn es zu einem Krieg käme, nicht in seinen Grundfesten erschüttert würde. Unser Szenario ist nach wie vor, dass wir davon ausgehen, dass sich die Weltwirtschaft positiv entwickelt. Ich glaube, genau das, dieses in den Grundfesten erschüttern, ich glaube, genau das ist passiert. Wir sind in den Grundfesten erschüttert worden. Kurz danach haben Sie im Börsenradio dann auch gesagt, rückblickend betrachtet war es eine Fehleinschätzung, davon auszugehen, dass Putin die Ukraine nicht angreifen wird. Wie sehr sind diese Grundfesten denn erschüttert worden? Also wie sehr wurden wir durchgerüttelt 2022?
Ja, das ist ja eigentlich das Interessante, finde ich. Also ich würde mal sagen, in den Grundfesten erschüttert, also dass wir nicht in den Grundfesten erschüttert worden sind, trifft zumindest für Teilbereiche der Wirtschaft, denke ich, schon zu. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber eigentlich, ich sag mal, wenn man sich so beispielsweise mal anguckt, was der Krieg dann bei den Frühindikatoren bewirkt hat, die sind ja massiv eingebrochen und unter Druck geraten. Und da muss man sagen, es hat eigentlich alles darauf hingedeutet, dass wir, ich sag mal, eigentlich so spätestens im Herbst diesen Jahres schon in eine Rezession schlittern würden. Und da muss man sagen, hat sich dann die Wirtschaft doch deutlich resistenter und widerstandsfähiger erwiesen, eigentlich als es die Frühindikatoren hatten erwarten lassen. Also insofern würde ich sagen, natürlich hat der Krieg extrem viele negative Dinge bewirkt, vor allem natürlich menschliches Leid, für die Anleger Kursverluste, aber ich sag mal, das ist im Vergleich, dann muss man auch die richtigen Maßstäbe sicherlich dann finden. Wir haben insbesondere dann auch massive Auswirkungen auf die Inflationsentwicklung gehabt. Das, glaube ich, war der entscheidende Faktor vielleicht in diesem Jahr, der die Kapitalmärkte dann auch so stark bewegt hat. Von der Wirtschaft, klar, also wir haben nicht diesen schönen Aufschwung bekommen, den wir eigentlich erwartet haben. Alles in allem würde ich sagen, sind wir aber, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, in diesem Jahr eigentlich immer noch mit einem blauen Auge davongekommen. Also es hätte eigentlich, finde ich, auch viel schlimmer kommen können als das, was wir heute zumindest als tatsächliche Situation sehen. Wie gesagt, die Frühindikatoren, demnach hätten wir eigentlich schon längst in einer ziemlich tiefen Rezession uns befinden können. Also insofern würde ich sagen, ja, also in den Grundfesten erschüttert worden sind wir, was die Wirtschaft angeht oder was die Konjunktur angeht, nicht. Wir sind in den Grundfesten erschüttert worden, was die Inflations- und die Preisentwicklung angeht, weil da ist natürlich eigentlich alles auf den Kopf gestellt worden an Prognosen, was es gegeben hat. Und auch die Kapitalmärkte haben natürlich da massiv reagiert, wo man aber auch sagen muss, eigentlich weniger die Aktienmärkte, die natürlich auch jetzt kein wirklich schönes Jahr erlebt haben, aber es sind ja vor allen Dingen auch die Anleihemärkte gewesen, die dieses Jahr ja in Anführungszeichen verrückt gespielt haben.
Ja, und vieles davon eben doch als Folge dieses Ukraine-Kriegs. Und der wird wohl auch bleiben. Also Putin hat gerade eine Rede gehalten, die darauf hinweist, dass da noch viel mehr Material und Soldaten eingesetzt werden sollen. Selenskyj reist nach Washington, bekommt da Zusagen für noch viel mehr Geld und Waffen. Dieser Krieg wird wohl auch 2023 Thema sein. Allerdings ist er jetzt eben keine Überraschung mehr. Also ich denke, man weiß, worauf man sich einlässt. So will ich es jetzt einfach mal sagen. Eine Eskalation mit Nuklear oder sowas, das lasse ich jetzt einfach mal außen vor. Das können wir uns alle nicht wünschen. Wenn es so weitergeht wie jetzt, dann weiß die Wirtschaft, dann wissen die Unternehmen, auf was sie sich einstellen müssen. Sie haben vorhin den Begriff Resilienz genannt. Wir kamen ja gerade erst aus 2 Jahren Krise. Die Unternehmen haben gelernt, mit Krise umzugehen und vielleicht auch mal schneller zu reagieren, als man das in der Vergangenheit getan hat. Trotzdem wird der russische Krieg und seine Auswirkungen 2023 nochmal ein Belastungsfaktor sein in irgendeiner Form oder kann die Wirtschaft, können die Unternehmen sowas jetzt einfach handeln?
Genau, ob sie es einfach handeln können, das wird sich zeigen. Ich meine, vielleicht noch mal ganz kurz zurück zum letzten Jahr und auch eigentlich muss man ja sagen, zu den letzten Jahren, weil eigentlich muss man ja sagen, ich sag mal so, für uns Prognostiker waren ja eigentlich die letzten 2 oder 3 Jahre ja schon eine ziemliche Katastrophe, weil natürlich haben wir 2020 die Corona-Pandemie nicht kommen sehen. Dann haben wir 2021, glaube ich, auch unterschätzt, wie lange diese Auswirkungen von Corona uns auch da noch beeinflussen werden. Gut, und jetzt 2022 hatten wir noch immer noch Auswirkungen von Corona plus zusätzlich Auswirkungen des Krieges hier. Also da, ich glaube, da wird man natürlich vorsichtig in seinen Annahmen für jetzt 2023, um zu sagen, ah, das wird uns da alles gar nicht mehr beeinflussen und die Unternehmen können damit leben. Aber auch das muss man vielleicht dann nochmal ein bisschen auseinandernehmen. Ja, die Unternehmen, glaube ich, können in dem Rahmen damit leben, in dem wir uns im Moment befinden. Also, wobei man ja sagen muss, das ist ja kein schöner Zustand, aber ich sage mal auch gerade für die Kapitalmärkte habe ich immer den Eindruck, okay, da setzt dann eben auch ein gewisser Gewöhnungseffekt ein. Die Nachrichtenlage, die nimmt man dann zwar noch zur Kenntnis, aber das ist nicht mehr wie Februar, März, April, wo man da in höchster Aufregung auch von Seiten des Kapitalmarktes war. Klar, wenn keine neuen Nachrichten jetzt kommen, weder in die eine, das heißt, deutliche Verbesserung, noch in die andere deutliche Verschlechterung, würde ich auch sagen, dann wird man wahrscheinlich auch von Unternehmensseite damit arbeiten können. Das bedeutet aber für mich dann auch, okay, dann werden wir wahrscheinlich auch kein ja, wirkliches positives Jahr erleben von der wirtschaftlichen Entwicklung her, weil die Belastungsfaktoren bleiben wahrscheinlich, die Unsicherheit bleibt, weil die Unternehmen letztendlich nicht genau wissen, wie es weitergehen wird. Und auch bei den Konsumenten ist wahrscheinlich davon auszugehen, dass so eine Grundunsicherheit verbleiben wird. Insofern, ich glaube, das erklärt auch, weshalb die meisten Konjunkturprognosen, unsere eigene eingeschlossen, auch für das nächste Jahr dann vergleichsweise verhalten ausfallen. Weil klar, also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass 2023 das Jahr des Friedensbeschlusses sein wird oder von Friedensverhandlungen. Dafür sehen wir momentan auch keine Anhaltspunkte. Weder auf russischer Seite noch auf ukrainischer Seite. Ich glaube, da spricht im Moment vieles dafür, dass das jetzt mit diesem Thema erst einmal auch so weitergehen wird. Wir sehen auch, können uns auch momentan natürlich keine Eskalation vorstellen und schon gar nicht wünschen. Aber letztendlich wissen, tun wir es natürlich alle nicht, wie das hier weitergehen wird. Insofern gehen wir quasi jetzt von so einem Standardszenario aus. Es bleibt, wie es ist. Dann wurschteln wir uns da hoffentlich einigermaßen durch, ohne dass das zu größeren Ausschlägen in die eine oder andere Richtung führt. Aber ich glaube, die Irrtumswahrscheinlichkeit ist da dennoch relativ hoch, dass es eben dann doch wieder anders kommen kann, ne?
Ja, aber das können wir gar nicht prognostizieren, hatten Sie auch schon angedeutet. Kommen wir mal zum wichtigsten Thema. Sie haben es jetzt schon mehrfach gesagt, Inflation, das war das große Thema für den Markt im Jahr 2022. Auch da hatten Sie anders prognostiziert. Auch da will ich Sie nochmal zitieren von Anfang des Jahres. Sie hatten gesagt, die Inflationsdaten werden im Laufe des Jahres zurückgehen. Stichwort Basiseffekte. Ja, da hatten wir noch Ende 2021 und auch Anfang 2022 oft drüber gesprochen. Basiseffekte. Die Notenbanken haben zu dem Zeitpunkt immer noch von Transitory gesprochen. Es ist anders gekommen. Wir sind so hoch gegangen wie lange nicht in Deutschland. Der höchste Wert seit 1951, habe ich gesehen. Aber wie wird das weitergehen? Auch jetzt sprechen ja alle wieder von Basiseffekten. Alle sagen jetzt, ja, lasst erstmal den 24. Februar wiederkommen. Da sehen wir dann die Basiseffekte. Aber irgendwie erinnert mich das alles an die Situation 2021, als alle gesagt haben, lass mal 2022 kommen und dann sehen wir Basiseffekte.
Ganz genau, Marco. Das ist tatsächlich so. Man fühlt sich irgendwie daran erinnert, dass das, was man jetzt sagt, dass man das irgendwie letztes Jahr und vielleicht in der Vergangenheit auch schon mal gesagt hat. Und insofern, klar, bleiben da Fragezeichen. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass es für 2023 tatsächlich gute Argumente dafür gibt, dass diesmal dann die Basiseffekte tatsächlich dann mal kommen werden. Weil klar, da sind wir natürlich auch wieder bei der Frage, wie geht es mit dem Krieg weiter? Aber ich sag mal, wenn es da keine Zuspitzung oder deutliche Entspannung gibt, nehmen wir mal von dem Thema Zuspitzung aus, dann werden wir hoffentlich auch nicht sehen, dass die Energiepreise hier nochmal sich wieder verdoppeln oder verdreifachen, so wie wir das jetzt in den vergangenen Jahren hatten. Weil Basiseffekt würde ja bedeuten, dass alleine unter der Voraussetzung die Preise bleiben gleich, dann würde das ja schon dazu führen, dass die Energiepreiskomponente hier deutlich an Beitrag zur Inflation verlieren wird. Und das ist dann der Basiseffekt. Und da würde ich mal aus heutiger Sicht sagen, spricht schon eine ganze Menge dafür, dass dieser Basiseffekt dann 2023 tatsächlich kommen wird. Aber ganz klar, also so wie die Prognosen letztes Jahr nicht gut waren und nicht richtig waren, kann natürlich wieder irgendetwas passieren, was wir heute nicht auf dem Zettel haben, was möglicherweise dieses Szenario wieder dann in Rauch auflösen wird, wo man sagt, ja, ist wieder nicht aufgegangen. Aber wie gesagt, wir müssen ja, und das ist ja auch, man klingt immer blöd, wenn man sich für seine schlechten Prognosen dann irgendwie rechtfertigen muss, aber Prognosen sind ja immer bedingte Prognosen. Das heißt, sie sind an bestimmte Bedingungen geknüpft, die man dann auch mit ins Feld führt. Und natürlich, ich sage mal, unter der Voraussetzung, wir bekommen jetzt keine großen Überraschungen oder überhaupt Überraschungen in die eine oder andere Richtung. Das ist schon auch eine mutige Annahme, weil es gibt eigentlich ja immer Überraschungen, aber unter der Voraussetzung, dass die Szenarien eben sich so entwickeln, wie jetzt beschrieben, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit für die Basiseffekte da und dann muss die Inflation auch deutlich zurückgehen. Die Frage ist, wie schnell das Ganze vonstatten geht. Und vor allen Dingen auch, was das für die Inflationsrate bedeutet, weil kommen wir ja vielleicht noch drauf zum Thema Geldpolitik. Natürlich spielt es dann schon eine Rolle, fällt die Inflationsrate jetzt in der Eurozone von 10 auf 8 oder fällt sie von 10 auf 3%. Also das macht natürlich schon eine Menge aus. Und das ist dann vielleicht die viel schwierigere Frage, die es dann zu beantworten gilt.
Ja, bringen wir es doch jetzt gleich ins Spiel, denn Sie hatten die Notenbanken ja auch kritisiert. Sie hatten gesagt, die Notenbanken dürfen nicht zu spät auf die Inflation reagieren. Jetzt haben die Notenbanken reagiert, hüben wie drüben, überall. Selbst Japan ändert inzwischen zumindest das Wording, so will ich es mal sagen. Die stärksten Zinsanhebungen der Geschichte haben wir gesehen, vor allen Dingen in den USA. Die Fed hat 3x75 Basispunkte angehoben. War das denn zu spät? Also Sie hatten ja nicht die Höhe der Zinsen kritisiert, sondern den Zeitpunkt, wann die Notenbank reagiert hat.
Naja, da kann man natürlich sagen, okay, jetzt bin ich hier mal der Besserwisser und sage, ja klar, also angesichts von Inflationsraten von 7 oder 8%, liegt es auf der Hand, dass die Notenbanken viel zu spät reagiert haben. Sie haben ja auch Anfang unseres Gesprächs gesagt, also da war ja noch von transitorisch die Rede. Auf der anderen Seite muss ich ja sagen, ich selber habe es ja auch nicht anders gesehen. Ich war ja genauso der Ansicht, dass die Basiseffekte dazu führen würden, dass die Inflationsrate zurückgeht. Insofern kann ich jetzt ja mich schlecht hier als großer Kritiker der Notenbanken präsentieren und sagen, ja, die haben ja alles falsch gemacht, total blind und hätten sie mich mal rangelassen, ich hätte das ja alles viel besser gemacht. Definitiv nicht. Aber man muss ja auch immer sagen, okay, wenn man was falsch gemacht hat, geht es ja vor allen Dingen daraus, vielleicht auch seine Lehren zu ziehen. Und ich glaube, das haben die Notenbanken getan. Also dieses starke Gegenlenken, das wir gesehen haben von Seiten der amerikanischen Notenbank, aber ja auch von Seiten der EZB, muss man ja auch sagen. Damit war ja auch überhaupt nicht zu rechnen gewesen, dass die Europäische Zentralbank jetzt hier doch so deutlich dann die Geldpolitik verändert. Da sieht man schon, dass da ein Lerneffekt da ist. Und möglicherweise kann man sagen, okay, vielleicht machen die Notenbanken jetzt genau den Fehler nochmal, nur auf der umgekehrten Seite, indem sie vielleicht jetzt die Inflationsentwicklung überschätzen und die Nachhaltigkeit überschätzen und sagen, ah, dauert alles viel länger und geht gar nicht so schnell zurück. Auf der anderen Seite, das ist dann das Thema mit den adaptiven Erwartungen. Wenn ich den Fehler auf der einen Seite gemacht habe, lerne ich daraus und dann werde ich wahrscheinlich als Notenbank auch sagen, okay, im Zweifelsfall will ich mich dann, wenn ich mich dann irre, dann diesmal lieber wieder auf der falschen Seite, also im Hinblick auf zu hohe Inflationsraten dann irren, als dass ich mir wieder dann vorhalten lassen muss, ja, wieder nicht gesehen und wieder die Inflationsrate unterschätzt. Also insofern durchaus, ich glaube, hier für alle Beteiligten, auch für die Notenbanken, ganz schwieriges Umfeld.
Teil 1. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.